SRF 3.
Mehr als die Staatsanwaltschaft verlangte, die beiden Kinderschänder im Thurgau gehen für lange Jahre ins Gefängnis. Das Ende einer langen Pharma-Ära in Bern bei der früheren Berner Biotech gehen wahrscheinlich bis zu 380 Stellen verloren. Der Einsturz eines Einkaufszentrums in Lettland hat politische Konsequenzen. Die ganze Regierung tritt zurück. Das Wetter, morgen über dem Mittelland wieder Hochnebelfelder, sonst ziemlich sonnig, um 0 Grad, im Süden 6 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Unvorstellbares haben die zwei Väter getan, über die im Thurgau Gericht gehalten worden ist. Ihre eigenen Söhne und andere Kinder hatten sie immer wieder sexuell missbraucht, über Jahre. Aufgeflogen sind die beiden Männer 2008 bei einer internationalen Polizeiaktion gegen Pädophile. Jetzt hat das Bezirksgericht Münchwilen sie verurteilt zu 9,5 und 13 Jahren Haft. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Das Gericht ging bei seinem Urteilsspruch über die beantragten Haftstrafen der Staatsanwaltschaft von 7,5 und 10,5 Jahren hinaus. Die Richter beurteilten die Vergehen der beiden Männer als besonders schwer. Der 35-jährige Kinderschänder aus Deutschland, der zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt wurde, missbrauchte seinen damals 7-jährigen Sohn während Monaten sexuell, stellte die Bilder der Taten ins Internet und verkaufte das Kind an andere pädophile Freier. Auf eine Verwahrung verzichtete das Gericht. Der andere Verurteilte, ein 41-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau, wurde zu 9,5 Jahren verurteilt. Auch er vergewaltigte seinen Sohn immer wieder und stellte Bilder davon online. Im Gegensatz zu seinem Partner vermittelte er seinen Sohn nicht an dritte Kinderschänder. Für beide Verurteilten wurden zusätzlich zu den Haftstrafen ambulante Therapien angeordnet. Die beiden Männer befinden sich seit über 5 Jahren im vorzeitigen Strafvollzug. Sie wurden im Rahmen einer internationalen Polizeiaktion gegen Pädophilie und Kinderpornografie im Internet gefasst. Die beiden Kinderschänder zeigten sich im Verlauf der gestrigen Verhandlung reuig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Sascha Zürcher. In Bern verlieren vielleicht bald viele ihre Arbeit. Die Firma Crusell will nämlich 380 von insgesamt 460 Stellen abbauen. Crusell hatte vor ein paar Jahren das Unternehmen Berner Biotech übernommen. Jetzt will das Unternehmen die Produktion und Vermarktung von 3 Impfstoffen einstellen. Manuel Rentsch.
Crusell führt im Raume Bern 2 Standorte in Bümplitz und Törishaus. Die Angestellten sind heute Nachmittag informiert worden. Für die Belegschaft ist dies ein Schock. Crusell will die Produktion und die Vermarktung der 3 Impfstoffe im kommenden Jahr einstellen. Firmensprecher Thomas Moser.
Crusell beabsichtigt die Produktion und Vermarktung von 3 Impfstoffen, Inflexal V, einem Grippeimpfstoff, Epaxal, einem Hepatitis A-Impfstoff und Vivotif, einem Typhus-Impfstoff, im Laufe des Jahres 2014 stufenweise einzustellen.
Crusell hat 2006 die Firma Berner Biotech übernommen. Die Wurzeln dieser Firma gehen bis auf das Jahr 1898 zurück und ist ursprünglich aus dem Schweizerischen Serum- und Impfinstitut Bern entstanden. Nun wird das Geschäft praktisch eingestellt.
Dieser Plan, diese Absicht ist Teil einer fortlaufenden Überprüfung von Crusells globalen Geschäftsprioritäten und des Produktportfolios. Und das ist effektiv der Grund für diese Absicht.
In Bern werden nur noch 80 Personen weiter beschäftigt. Diese arbeiten an einem Forschungsprojekt, an der Entwicklung eines neuen Impfstoffes.
Info 3 Abend.
Der Koalitionsvertrag in Deutschland, er liegt seit dem Morgen auf dem Tisch. Ist damit der Mist jetzt geführt für eine große Koalition? Antworten von unserem Korrespondenten nach den Nachrichten mit Thomas Fuchs.
Der Chef der deutschen Sozialdemokraten, Sigmar Gabriel, ist überzeugt, dass die Mitglieder seiner Partei dem Koalitionsvertrag mit der CDU und der CSU zustimmen werden. Die 3 Koalitionsparteien wollen den Vertrag erst endgültig unterzeichnen, wenn ihm die SPD-Basis zugestimmt hat. Alle 475.000 SPD-Mitglieder sollen brieflich darüber abstimmen. Der Koalitionsvertrag hat den Titel «Deutschlands Zukunft gestalten». Demnach soll etwa ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt werden und es sind Verbesserungen bei der Rente geplant. Steuern sollen nicht erhöht werden. In Lettland ist Ministerpräsident Valdis Dombrovskis nach dem Einsturz seines Supermarktdaches zurückgetreten. Mit ihm tritt die ganze Regierung ab. Dombrovskis übernimmt die politische Verantwortung für das Unglück am letzten Donnerstag in der Hauptstadt Riga. Dieses hat mindestens 54 Tote gefordert. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, geht davon aus, dass die Wirtschaft in Griechenland weiter schrumpfen wird und das Land erneut auf Finanzhilfe angewiesen ist. Die OECD rechnet für nächstes Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4%. Die Regierung in Athen spricht dagegen von einem Wachstum von 0,6%. Hunderte Demonstranten haben in der tunesischen Stadt Gafsa den Sitz der Regierungspartei Ennahda verwüstet. Wie ein Reporter der Agentur AFP meldet, warfen die Demonstranten Unterlagen und Büromaterial auf die Straße. Danach hätten sie das Material angezündet. Zuvor hätten sie versucht, den Sitz des Gouverneurs von Gafsa zu stürmen, seien aber von der Polizei daran gehindert worden. Auslöser der Proteste in Gafsa sind laut Beobachtern eine allgemeine Vernachlässigung durch die Zentralregierung und eine mangelnde medizinische Versorgung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8266 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 16.097 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23.30 gehandelt, der Dollar zu 90,83 Rappen.
Info 3 Abend.
Seit heute Morgen wissen wir es. In Deutschland sind sich CDU, CSU und SPD im Grundsatz einig über eine große Koalition. 185 Seiten lang ist der Koalitionsvertrag. Beide Seiten mussten federn lassen, brachten aber ihre Kernanliegen durch. So die SPD ihren Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Die CDU ihrerseits hält daran fest, dass es keine Steuererhöhungen geben soll. Kanzlerin Merkel verkaufte den Koalitionsvertrag so:
Wir haben gesagt, wir wollen in dieser Legislaturperiode zu dem Punkt kommen, an dem wir keine neuen Schulden machen. Und das heißt ja nichts anderes, als dass wir Ja sagen zur Zukunft unseres Landes, dass wir Ja sagen zu Lebenschancen für die Jüngeren, für die Kinder und Enkel.
Keine neuen Schulden, aber in der Konsequenz wird der Koalitionsvertrag vor allem eines, nämlich teurer. Ich habe unseren Korrespondenten Kaspar Selg in Berlin gefragt, wie sollen denn all die neuen Vorhaben finanziert werden?
Da gibt es je nach Vorschlag sehr verschiedene Vorstellungen. Das ist nicht alles gleich klar. Frau Merkel sagt einfach, das sei alles sauber und sorgfältig durchgerechnet und vom gestrengen Finanzminister Schäuble akzeptiert. Aber es wurde auch immer wieder mit den gegenwärtig munter sprudelnden Steuereinnahmen argumentiert, mit der guten Konjunktur, die einiges ermögliche. Also da sind nicht alle Elemente so nachhaltig gegenfinanziert, wie die SPD das gerne gehabt hätte, eben mit Steuererhöhungen.
Unter dem Strich, wer hat sich mit diesem Koalitionsvertrag durchgesetzt?
Das ist schwer sozusagen bei einem Vertrag, der 185 Seiten stark ist. Man kann schon sagen, die Handschrift der CDU ist natürlich sehr stark spürbar. Das ist die Wahlsiegerin, die quasi den Takt vorgegeben hat. Es gibt keine Steuererhöhungen. Es gibt keine neuen Schulden, der Finanzrahmen bleibt sehr eng, aber auch in der Europapolitik ist wenig SPD-Gedankengut zu sehen. Aber Frührente mit 63, der gesetzlich festgelegte Mindestlohn, das sind Dinge, die die CDU sehr, sehr ungern geschluckt hat. Und ich glaube, da hat auch eine große Rolle gespielt, dass die SPD halt mit ihrem Mitgliederentscheid drohen konnte, sagen konnte, wenn wir das nicht durchkriegen, dann werden unsere Mitglieder den Vertrag auch nicht akzeptieren.
Sie haben diese Mitglieder ins Spiel gebracht. Die Basis der SPD muss dem Vertrag noch ihren Segen geben. Kann sie überhaupt Nein sagen?
Das kann sie. Viele befürchten auch, das werde sie. Die Skepsis an der Basis ist groß. Umgekehrt hat Sigmar Gabriel heute an der Pressekonferenz gesagt, das kommt gut, ich kenne meinen Laden. Fest steht, das gäbe eine sehr schwierige Situation für die SPD, wenn die Basis da Nein sagen würde. Dann würde zwar erst noch einmal über eine schwarz-grüne Koalition gesprochen, aber die ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn die nicht käme, dann würde es Neuwahlen geben und da käme die SPD dann in eine ganz schwierige Situation. Denken Sie allein an die Frage, wer da Spitzenkandidat sein könnte. Steinbrück ist ja nicht mehr denkbar. Gabriel will das nicht, Steinmeier will es nicht, Frau Kraft kann es nicht. Also das würde die SPD in eine ganz schwierige Lage bringen.
Einschätzung von Kaspar Selg aus Berlin.
Info 3 Abend.
Wie abhängig ist die Universität Zürich von der Grossbank UBS? Die beiden Institutionen gaben vor rund anderthalb Jahren bekannt, dass sie gemeinsam ein neues Forschungszentrum aufbauen. Die UBS bezahlte der Uni dafür 100 Millionen Franken. Mehr wurde aus dem Geheimvertrag nicht bekannt. Bis heute. Jetzt ist klar, zwischen Bank und Universität entsteht eine sehr enge Bindung. Kritiker sind empört. Ivan Lieberherr berichtet.
Die Vereinbarung sieht eine weitreichende Integration des UBS-Zentrums ins Departement für Volkswirtschaftslehre vor, örtlich wie auch inhaltlich. Die Verflechtungen seien viel zu eng, kritisiert Philosophieprofessorin Ursula Pia Jauch.
Die Universität hat sich sozusagen mit einem faustischen Pakt zu einem gewissen Teil an die UBS verkauft.
Professorin Jauch hat Anfang Jahr den Zürcher Appell lanciert. Darin kritisieren sie und andere Professoren aus dem In- und Ausland den Sponsoringvertrag mit der UBS aus Sorge um den Ruf der Uni Zürich, um die Freiheit von Lehre und Forschung. Die nun bekannt gewordenen, bisher geheimen Details zeigen, dass die UBS für ihr 100-Millionen-Engagement einen staatlichen Gegenwert haben will. So darf kein anderer Sponsor die Abteilung Volkswirtschaftslehre im gleichen Ausmaß fördern. Und von den Professoren wird erwartet, dass sie an Veranstaltungen der Bank teilnehmen.
Wir sind geradezu tragisch überrascht von der Problematik, die hier doch zum Vorschein kommt.
Das sei kein Sponsoring, sondern ein Marketingvertrag. Die UBS will sich nicht zu den Details äußern. Sie teilte schriftlich mit, dass der Vertrag die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre garantiere. Auch die Universität stellt sich weiterhin hinter den Vertrag. Die Angst um die Autonomie sei unbegründet. Georg von Schnurbein, Professor an der Universität Basel und Experte für Sponsoringfragen, sieht die Unabhängigkeit ebenfalls nicht gefährdet.
Diese Gegenrechte beziehen sich vor allem auf Tätigkeiten, die jetzt aus einer Forschersicht sekundär sind, also Teilnahme an Veranstaltungen, Zweitverwertungen von Publikationen und solche ähnlichen Dinge, die aber eben nicht jetzt primär die Themenfestsetzung zum Beispiel der Forschung betreffen oder so.
Georg von Schnurbein versteht aber nicht, weshalb die Abmachungen von UBS und der Universität Zürich zunächst geheim gehalten wurden. Transparenz sei nötig.
Info 3, uns gibt's morgen Mittag um 12 wieder oder zum Nachhören im Netz unter srf.ch. Mein Name ist Daniel Hofer.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.